Das Thema lautet, wie angekündigt, der Messias im Tempel. Es geht um die Symbolik und die Bedeutung des zweiten Tempels im Licht des Neuen Testaments. Wir gehen zurück in die Zeit Jesu. Jerusalem im Jahr 30 nach Christus. Sie sehen, der Tempelplatz war damals so gewaltig ausgebaut worden, dass er einen Zehntel der Stadtfläche einnahm. Sie sehen hier bei diesem Stadtplan, er dominiert förmlich das ganze Bild der Stadt Jerusalem. Anhand dieses Führers sollten wir uns ein bisschen orientieren können. Hier der Tempelplatz, im Osten das Kidrontal und weiter östlich der Ölberg. Hier im Westen der Stadt, diese eindrückliche Burg mit diesen gewaltigen drei Türmen, das war damals das Prätorium der Römer. Hier war der Sitz von Pontius Pilatus. Im Mittelbereich zwischen Tempel und dem Sitz der Römer war die Makkabäerburg. Zur Zeit Jesu, an großen Festen, residierte dort Herodes Antipas, der Vierfürst aus Galiläa. Im Norden der Stadt haben wir hier die zwei Teichbecken. Das sind die Bethesda-Teiche, die auch im Neuen Testament vorkommen und eine Rolle spielen. Im Süden der Stadt haben wir hier ein öffentliches Ritualbadhaus mit einem Ausfluss. Das war der Teich Siloa. Nun, westlich außerhalb der Stadt gab es hier einen Steinbruch, einen ausgedienten Steinbruch. Und die Römer führten hier Todesstrafen aus, also Kreuzigungen. Das war Golgatha. Hier wurde Jesus Christus im Jahr 32 von den Römern hingerichtet. Das hilft uns so als Einstieg in die Symbolik des zweiten Tempels zur Zeit Jesu. Was bedeutet dieser Tempel nicht einfach nur architektonisch, sondern eben geistlich? Die Bibel erklärt, dieser Tempel ist ein Bild des Messias, des verheißenen, im Alten Testament verheißenen Erlösers. In Johannes 2,19 lesen wir, und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, brecht diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Da sprachen die Juden, 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, nämlich vom Jahr 19 vor Christus an. Und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Jesus Christus im Tempel spricht von sich selbst als dem Tempel. Und das aufgrund von Jesaja 8, Vers 14, wo von dem Messias gesagt wird, er wird zum Heiligtum sein. Also wenn wir den Tempel verstehen wollen im Detail, dann verstehen wir automatisch auch besser, wer der Messias, der Erlöser ist. Zweitens, er ist ein Bild des himmlischen Tempels. Die Bibel lehrt, dass es im Himmel ein Urbild, ein Archetyp des Tempels gibt, von dem der Tempel auf Erden, die Stiftshütte, der Salomo-Tempel und der zweite Tempel nur ein Abbild war. In Offenbarung 11, Vers 19 liest man, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Bundeslade des Herrn wurde in seinem Tempel gesehen. Also wir den Tempel gut versteht, versteht auch einiges mehr über den Himmel. Drittens, der Tempel ist ein Bild der Gemeinde oder der Kirche. Wie Sie dem sagen, das ist nicht so wichtig, Sie müssen nur das Richtige meinen. Wenn die Bibel spricht über die Kirche, dann meint sie nicht ein Gebäude mit Turm, sondern meint sie die Menschen, die Gesamtheit der Menschen, die an Jesus Christus als ihren persönlichen Erlöser glauben. Das ist die Kirche. Unabhängig davon, ob diese Menschen nun in der protestantischen Kirche sind oder in einer Freikirche oder wenn sie sogar gar nirgends hingehen, Alle die, die an Jesus Christus glauben, sind zusammen nach der Bibel die Kirche, die Gemeinde. Paulus schreibt an die Kirche, an die Gemeinde in Korinth, 1. Korinther 3, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Also wer den zweiten Tempel kennt und versteht, versteht dadurch auch besser, was die Kirche, die Gemeinde nach Gottes Plan ist. Viertens. Der Tempel ist auch ein Bild des einzelnen Erlösten. Das heißt, des einzelnen Menschen, der durch den Glauben an Jesus Christus erlöst worden ist. Paulus schreibt in seinem Brief an die Korinther, Kapitel 6, Vers 19, im ersten Brief, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Wir sehen, der Tempel muss verstanden werden auf verschiedenen geistlichen Ebenen. Wir können das anhand dieser Schematik besser verstehen. Die Bibel spricht über ein Urbild, ein Abbild und ein Sinnbild. Das Urbild, der Archetyp, ist der himmlische Tempel. Das irdische Abbild war der Tempel in Jerusalem. Aber beides, sowohl Urbild als auch Abbild, hat eine sinnbildliche Bedeutung. Und diese sinnbildliche Bedeutung erfüllt sich in der Person des Messias, in der Gemeinde, in dem einzelnen Erlösten. Wenn man dieses Schema verstanden hat, dann hat man wirklich einen biblischen Zugang zur tieferen Bedeutung des Tempels. Nun wollen wir uns eine Übersicht verschaffen. Wir sehen hier das präziseste Modell, das es zurzeit gibt, von einem Tempel nach den neuesten archäologischen Ermittlungen durch Lane Rittmeier. Hier der Tempel gesehen von Osten. Sie sehen das eigentliche Tempelhaus ganz zentral. Mehr als 50 Meter hoch, zu großen Teilen mit Gold überzogen, mit Goldplatten überzogen. Also so eindrücklich und gewaltig wie in der Höhe wie ein etwa 22-stöckiges Hochhaus. Das Tempelhaus ist zuerst von einem inneren Vorhof umgeben, den man genannt hat das Lager der Schechina. In Anlehnung an die Stiftshütte, die er bestand aus einem Zelt, das Tempelhaus, und einem Zaun darum her, das war das Lager der Schechina. Die Schechina, das ist diese Wolkensäule, nachts Feuersäule, die über dem Allerheiligsten der Stiftshütte stand. Also man hatte hier in Jerusalem gewissermaßen das Gleiche beibehalten wie damals 1500 Jahre früher nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste Sinai, das Lager der Schechina. Aber vorgelagert gibt es nochmals einen Vorhof, das war der Vorhof der Frauen. Und das Ganze war umzäunt durch eine kleine Barriere, das war die Zwischenwand der Umzäunung, die trennte zwischen Juden und Nichtjuden. Davon werde ich später sprechen. Es geht nur um die Übersicht. Nun sehen Sie, all diese Vorhöfe sind aber eingerahmt hier in ein Quadrat von 500 mal 500 Ellen. Das entsprach dem Tempelplatz des ersten Tempels, des Salomonischen Tempels. 250 auf 250 Meter. Aber in den Jahren vor Christi Geburt wurde der Tempel massiv erweitert. Ganz deutlich nach Norden. Hier wurde das Bezeta-Tal aufgeschüttet, um die Plattform so erweitern zu können. Man baute im Westen in das Käsemachertal hinein und erweiterte diese mit dieser Westmauer. Und im Süden erweiterte man ganz massiv und baute da die prächtigste von allen äußeren Hallen, die sogenannte königliche Säulenhalle. Da war der Sitz des obersten Gerichtshofes, des Sanhedrins, hier in dieser Südostecke. Und im Übrigen war da der Markt, wo man Opfertiere kaufen konnte. Hier im Osten sehen Sie das Osttor des Tempels. Das wird uns später noch mehr interessieren. Vorgelagert war die Stadtmauer und leicht versetzt zum Osttor im Tempel war hier in der Stadtmauer das Tor Mifkat, das Tor der Vergeltung. Gut sieht man hier auch die Nordwestecke, da war die Burg Antonia. Da war eine Garnison, Legionäre stationiert. Die römische Macht wachte über den Tempel, dass hier ja keine Revolte gegen die Römer entstehen könnte. Nun schauen wir uns das an von Osten, wie das heute aussieht. Diese 144.000 Quadratmeter können Sie heute ganz schön hier wiedererkennen. Da, wo heute der Felsendom steht, stand das eigentliche Tempelhaus. Nämlich auf dem Felsen, der er bildet die natürliche Bergspitze Zions. Da, wo im Süden die El-Aqsa-Moschee steht, war auf der ganzen Südlänge die königliche Säulenhalle. Also der Sitz des Sanhedrins war da in dieser Ecke. Und da, wo die El-Aqsa-Moschee stand, da wurden die Opfertiere verkauft. Da in der Nordwestecke, wo die Burg Antonia stand, befindet sich heute eine islamische Schule, Umaria genannt. Das Osttor, das zugemauerte goldene Tor, markiert die Stelle, wo das frühe Osttor des Tempels war. Die vorgelagerte Stadtmauer, die ist heute nicht mehr zu sehen. Die wurde völlig dem Erdboden gleichgemacht und auch nie mehr wieder aufgebaut später. Und nun sehen Sie hier einen Blick hinunter ins Kidron-Tal. Wir fliegen also bei diesem Bild gerade knapp über dem Ölberg und haben so einen Blick ins Kidron-Tal hinüber zum Tempelplatz. Schauen wir uns das mal an von Westen und von Süden. Im Westen hatte die äußere Tempelmauer eine Länge von etwa 488 Metern. Alle vier Eingänge, die Sie hier sehen, das Robinson-Tor mit dem Robinson-Bogen, das Barclay-Tor und hier das Tor über dem Aquädukt und weiter über dem Wilson-Bogen und weiter das Warren-Tor, das ist alles heute archäologisch belegt. Die Klagemauer, die befindet sich im Bereich zwischen diesen Eingängen, also der Eingang über dem Wilsonbogen und dem Barclay-Tor. Die Frauen beten hier gegen das Barclay-Tor und die Männer beten hier gegen den Wilsonbogen. Der berühmte rabbinische Tunnel, der am Tempelberg in den vergangenen Jahren gegraben wurde, unter vielen Häusern unten durch, der verläuft in der Fortsetzung der Klagemauer und hat den ganzen Rest dieser Westmauer bis zur Burg Antonia freigelegt. Das wusste man alles nicht mehr, war alles nicht mehr gesehen und durch die Ausgrabung ist die ganze Länge nun archäologisch in den Überresten belegt. Im Süden haben wir den Hauptzugang für das Volk. Es gibt hier das Doppeltor, die schöne Pforte und weiter das Dreifachtor für Priester. Das führte unter der königlichen Säulenhalle durch auf den Tempelplatz. Der Tempelplatz heute, Blick von Südwesten, nun sehen Sie hier die Klagemauer und Sie sehen auch, wie da unter diesen Häusern, die alles überdeckt haben, der Tunnel gegraben wurde und da kam die Fortsetzung der Klagemauer auf hunderten von Metern ans Licht. Hier sehen Sie die Südmauer und da hat man diese gewaltige, monumentale Treppe für das Volk zur schönen Pforte hat man in den vergangenen Jahren archäologisch freilegen können. Im Hintergrund der Ölberg, hier die Ostmauer. So, das dient mal als trockener Überblick. Aber das braucht's auch. Jetzt stellen wir uns vor, wir sind ganz gewöhnliche Juden und gehen, sagen wir, zum Passafest im Frühjahr nach Jerusalem. Das war immer so ein Höhepunkt im Jahr, wenn man zum Beispiel von Galiläa, von Nazareth oder wo auch immer herkam, um den Tempelgottesdienst zu erleben. Alle Männer nach der Tora mussten nach Jerusalem kommen. Für die Frauen war es freiwillig, weil sie manchmal durch die Kinder oder sonstige Verpflichtungen nicht kommen konnten. Aber es war gewissermaßen die Zusammenkunft des ganzen jüdischen Volkes hier im Tempel in Jerusalem. Auf dem Weg dahin hat man Psalm 122 gesungen. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Vers 2. Unter Flötenbegleitung ist man so von Jerusalem, von Galiläa her angereist und hat diese Stufenlieder gesungen. Nun gehen wir zur schönen Pforte, dem Haupteingang für das Volk. Sie sehen hier diese monumentale, vorgelagerte, 64 Meter breite Treppe. Wenn Sie das heute sehen möchten, dann sehen Sie noch Überreste. Hier ist der rechte Toreingang der schönen Pforte noch zu sehen, aber wurde später zugemauert. Und davor sieht man die ausgegrabene Treppe, wo das Volk zum Tempel hinaufging. Sie sehen aber, das Tor ist hier verdeckt durch einen späteren Anbau aus wohl byzantinischer Zeit. Wenn man das abreißen könnte, käme alles, alles Weitere ans Licht. Sie sehen hier eine Rekonstruktion der beiden Toreingänge. Und darüber dieser Sturz, oder einfacher gesagt die Oberschwelle, das ist heute noch zu sehen, zusammen mit dieser statischen Verstrebung. Sie sehen, es gibt also einen Bogen über dem Sturz. Das haben wir darum gemacht, weil das Gewicht der oberen Steine wäre zu groß gewesen und der Sturz hätte zusammenbrechen können. Und so hat man diesen Bogen gebaut, sodass das Gewicht nach den Türpfosten hin verschoben wurde. Und so war es stabil. Der verzierte Sturz, das ist aus späterer Zeit, das ist islamischen Ursprungs. Nun sehen Sie hier den Sturz, den Überrest, der heute noch zu sehen ist, und darüber dieser Bogen, der noch original, der Bogen ist hier aus der zweiten Tempelzeit. Also das Helle ist sichtbar, das Dunkle ist überbaut. Und man lässt das besser so, sonst gibt es wieder Krieg. Man ging durch die schöne Pforte hinein in einen Tunnel, der führte am Ende hinauf zum Tempelplatz. Nun sehen Sie auch, warum dieser Eingang die schöne Pforte hieß. Diese flachen Kuppelbauten im Tunnel, die findet man architektonisch zum ersten Mal in der Geschichte in Jerusalem, hier. Die waren ganz prächtig mit wunderbaren Verzierungen versehen. Man ging rechts hinein und kam links hinaus. Das war so die logistische Ordnung. Aber es gab auch Ausnahmen. Wenn man Probleme hatte, durfte man links hineingehen, damit die Leute wussten, man hat Probleme. Und dann wurde man angesprochen, wie geht es dir? Und dann konnte man sagen, ganz miserabel. Und so hat das Volk an sich selber Seelsorge geübt. Und die brauchten keine Psychotherapeuten. Die Ermutigung versah das Volk Gottes selbst. In der Gemeinde gilt nach dem Neuen Testament 1. Thessalonicher 4, Vers 18. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. 5, Vers 11. Deshalb ermuntert einander und erbaut einer den anderen, wie er es auch tut. Und Vers 14. Wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Und wenn man das so verwirklicht, dann kann man viele schlimme seelische Entwicklungen im Kern verhüten und es muss gar nicht zu großen Problemen erst kommen, wo dann wirklich Seelsorger, die große Erfahrung haben, nur noch Rat geben können. Sie sehen hier eine Rekonstruktion einer solchen Kuppel, die unter der El-Aqsa-Moschee, also noch in der Struktur, vorhanden ist. Mit geometrischen und pflanzlichen Figuren, reich verziert im Tunnel der schönen Pforte. In der Apostelgeschichte, Kapitel 3, liest man von einem Gelähmten, der täglich an den Eingang der Pforte, der schönen Pforte, gesetzt wurde. Man kann das genau rekonstruieren heute, wo dieser gesessen haben muss. Ich habe ihn hier eingezeichnet, denn wir wissen ja, rechts ging man hinein. Das war also ideal, der Ort, um von den Eintretenden Geld verlangen zu können. Nun, Petrus ging mit Johannes zum Tempel, die beiden Jünger Jesu, und der Gelähmte wollte gerne ein Almosen. Weiter lesen wir, Petrus aber blickte geradewegs mit Johannes auf ihn hin und sprach sie uns an. Er aber gab Acht auf sie, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir, in dem Namen des Messias, des Nazaräers. Stehe auf und wandle. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich aber wurden seine Füße und seine Knöchel stark. Dieser Mann war ein armer Mann, 40 Jahre gelähmt, seit Geburt. Und er war gewissermaßen draußen vor der Türe. Er konnte nicht in das Haus Gottes gehen, um eine Begegnung mit Gott dort zu haben. Das gleicht doch uns allen. Wir sind von Natur, in geistlicher Hinsicht sind wir alle gelähmt. Denn wenn wir versuchen, die Gebote der Bibel, die 10 Gebote und die vielen anderen Gebote wirklich einzuhalten, aus eigener Kraft, dann merken wir können es nicht. Wir sind nicht fähig, gottgemäß zu leben. Wir sind in Bezug auf Gott gelähmt. Und wenn wir uns fragen, welche Beziehung haben wir eigentlich von Natur aus zu Gott, dann müssen wir uns eingestehen, gar keine. Wir sind draußen vor der Tür. Aber der Gelähmte hatte hier eine Begegnung mit dem auferstandenen Jesus, dem Messias, durch Petrus und Johannes, die ihn auf ihn hinwiesen. Und so wurde er stark und konnte herumspringen da, steht im weiteren Text. Das war ein gewaltiges Erlebnis. Hier sind wir bei diesen originalen Treppen und da sollte man eigentlich nicht herumspringen. Als meine Tochter Tirza 6-jährig war, gingen wir zusammen zum Tempelberg. Sie war schon interessiert für Tempelarchäologie. Aber das geht natürlich ganz kindlich zu und her. Ich habe ihr gesagt, Tirza, spring mal hier die Treppe hoch. Dann versuchte sie es und sagte, es geht nicht. Warum? Sie sehen, die Stufen sind unterschiedlich lang. Das haben die Architekten extra so gemacht, damit die Leute in einem würdigen Schritt hinaufgingen zum Haus Gottes und nicht da herumsprangen. Was Sie auch noch sehen, diese Treppen sind aus dem originalen Grundfelsen des Berges Zions herausgeschlagen. Man ging also auf den Felsen des Berges ging man hinauf. Und gerade in diesem Bereich wurde dieser Gelähmte in seinen Füßen gestärkt. Das erinnert uns an Psalm 40, Vers 2b, einen Psalm, den man im Tempel sang. Und er hat meine Füße auf einen Felsen gestellt, meine Schritte befestigt, und in meinen Mund hat er gelegt ein neues Lied, einen Lobgesang unserem Gott. Der Gelähmte ging mit Johannes und Petrus zum ersten Mal selber gehend in den Tempel hinein. Neben dieser Monumentaltreppe gab es ein öffentliches Ritualbadhaus. Das Gesetz Mose schrieb vor, wenn man zum Tempel ging, musste man sich äußerlich reinigen. Man kann dem sagen, rituell reinigen. Das Gesetz zeigt, wie man auf verschiedene Arten kann man unrein, rituell unrein werden. Und da musste man zuerst gereinigt sein, um eine Begegnung im Tempel zu haben. Ich habe hier links ein Ritualbad fotografiert. Das ist unmittelbar neben dieser Zugangstreppe. Das war in diesem öffentlichen Haus, das Sie vorhin gesehen haben, im Modell. Und Sie sehen die Treppen hinunter ins Bad, mehrere hundert Liter, waren das, verläuft über einen schmalen Weg und einen breiten Weg. Der wird hier da abgetrennt. Im unreinen Zustand ging man auf dem breiten Weg nach unten. Man tauchte sich vollständig ein ins Wasser und machte 180 Grad kehrt und ging im gewaschenen Zustand den schmalen Weg hinauf. Es gibt Ritualbäder, man hat unzählige ausgegraben. Die haben dazu noch zwei Türen, nicht nur zwei Wege. Auch in der Nähe des Tempeleingangs habe ich dieses Ritualbad fotografiert, das noch zwei Zugänge markiert, neben dem zweifachen Weg. Das erinnert alles an die Worte Jesu in der Bergpredigt, Matthäus 7,13. Geht hinein durch die enge Pforte. Denn weit ist die Pforte und breit der Weg, der zum Verderben führt. Und viele sind, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Wir sind nach der Bibel alle unrein vor Gott. Wir sind alle auf dem breiten Weg. Und er führt nach unten. Aber wie können wir von dem breiten Weg auf den schmalen Weg des Lebens kommen? Es braucht eine Umkehr von 180 Grad. Das meint die Bibel mit Bekehrung. Dieses Wort Bekehrung haben Sekten für sich gepachtet, aber es ist ein biblischer Begriff. Bekehrung heißt Umkehr zu Gott. Wir haben ein Leben geführt, wo wir keine Beziehung zu Gott hatten, draußen vor der Tür, und jetzt kehren wir um 180 Grad. So wird das eindrücklich illustriert. Wir müssen eine ganz bewusste Entscheidung fassen, um vom breiten Weg auf den schmalen Weg zu kommen. Das geht nicht automatisch. Paulus erklärt in Epheser 5, 25 mit einer Anspielung auf die jüdischen Ritualbäder, was dieses Wasserbad bedeutet. Er sagt, und da gibt er Unterricht in Ehebeziehung, Epheser 5, 25, ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie auch der Messias die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, nachdem er sie gereinigt hatte durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Das Wasser, das reinigende Wasser, wird verglichen mit der Bibel. Wie kann die Bibel uns reinigen? Ganz einfach. Es gibt Leute, die lesen die Bibel, um in ihr Fehler zu entdecken. Aber nach einiger Zeit merken sie, dass die Bibel bei ihnen Fehler entdeckt. Und dann braucht es Mut, um die Bibel weiterzulesen. Also die Bibel deckt uns unser Leben auf und zeigt, was vor Gott, vielleicht nicht in unserem Wertesystem, aber in Gottes Wertesystem Sünde ist. Und so führt die Bibel uns aber dazu, dass wir unsere Sünde, unsere Schuld Gott reuig bekennen. Und die Bibel verspricht, dann antwortet Gott mit Vergebung. Und so reinigt die Bibel. Sie ist ein Wasserbad. Verbunden mit einer 180-Grad-Kehrtwende kommen wir auf den Weg des Lebens. Das wird hier alles so schön illustriert. Und in Hebräer 6, Vers 2, da wird geschrieben an die Messiasgläubigen Hebräer, Juden. Da wird nochmals repetiert, was sind die Grundlagen des Judentums? Und da wird unter anderem erwähnt in Hebräer 6, Vers 2, die Lehre von Waschungen. Das sind diese Ritualbäder. Und schauen Sie, hier sind wir südlich der schönen Pforte. Da hat man Dutzende von Ritualbädern ausgegraben. Ein ganzes System von Ritualbädern. Jetzt verstehen Sie, wie das möglich war am Pfingsttag, wo 3000 Menschen zum Glauben, also im Judentum, zum Glauben an den Messias Jesus gekommen waren. Die wurden doch am selben Tag getauft. Apostelgeschichte 2. Und Kritiker haben gesagt, das ist doch absolut nicht authentisch. Wo sollen die in Jerusalem getauft worden sein? Da gibt es keinen Fluss und es gibt keinen See. Ja gut, die waren nach Apostelgeschichte 2, es war um 9 Uhr, das war die Zeit, wo man zum Morgenbrandopfer, zur Tempelöffnung hinaufging. Die waren alle auf dem Weg zum Tempel. Und wurden von dem Pfingstwunder überrascht. Die Jünger Jesu redeten in allen möglichen Sprachen. Das war das Sprachenwunder von Pfingsten. Das hat sie so überwältigt, die haben Petrus zugehört, wie er gepredigt hat, über Jesus, den Messias. der vor kurzem gestorben, aber nun auferstanden ist. 3000 haben ihr Leben Jesus Christus übergeben und wurden getauft. Wo? Ja, da gab es Dutzende von Ritualbädern, wo man diese Massentaufe dieser messianisch gläubigen Juden durchführen konnte. Nun sehen Sie hier nochmals das Doppeltor, hier das Dreifachtor. Das führte also, beide Torbereiche führten in einen Tunnel hinein, der weiter am Ende über Treppen auf den Tempelplatz hinaufführte. Und dann kamen direkt vor die Hulda-Tore. Das sind die Hulda-Tore auf dem Tempelplatz. Das westliche und das östliche. Warum hießen die Hulda-Tore? Weil hebräisch Hulda oder Chulda, eigentlich ausgesprochen, Maulwurf bedeutet. Wie ein Maulwurf geht man auf den Tunnel zum Tempelplatz hoch. Nun schauen wir uns das westliche Hulda-Tor an. Wir stehen hier auf dem Tempelplatz heute. Ich war gerade vor ein paar Wochen da und habe einen Schweizer und einen Österreicher da herumgeführt. Wie kam es dazu? Wir waren gerade oben, meine Frau, ich und unsere kleinsten Kinder, Haniel und Noemi, oberhalb des Kidron-Tales, haben da runtergeschaut und uns das so richtig zu Gemüte geführt, diese Sicht, die so genau, so ähnlich aussah wie damals zur Zeit von Jesus Christus. Niemand sah man da im Tal. Und meine Frau, die braucht zwischendurch wieder Energie, um mit mir diese Führungen durchzuführen. Und da hat sie einen Apfel gegessen und ihn entsorgt ins Kidron-Tal. Und dann hörten wir Stimmen unten. Tatsächlich hat sie jemanden genau auf die Stirn getroffen. Wir haben uns dann sehr entschuldigt. Und es tut uns leid, wir haben noch niemanden gesehen. Und schließlich, ich meine, ein Apfel, das ist ja Biomasse, die wieder der Erde zugeführt wird. Kein Problem, wenn man es wegwirft. Voll getroffen. Ich bin dann runtergegangen ins Kidron-Tal, habe ich bei den Männern entschuldigt. Und dann sagte eine zu mir, sind Sie Roger Libby? Ja? Ja, wissen Sie, wir sind da mit dem Buch, der Messias im Tempel unterwegs und wir wollen alles das mal jetzt anschauen. Gut, dann habe ich sie herumgeführt und auch noch später auf dem Tempelplatz. Ja, das war so eine, so wurde die Schulter ein bisschen beglichen, ja? Und was noch schön war, die haben mir dann erklärt, als der Schweizer den Apfel bekam an den Kopf, hat der Österreicher gesagt, das war sicher Roger Libby. Aber es war nicht Roger Libby, sondern es war Miriam Libby. Also, so führt Gott, das sind eben Zufälle, ja? Und man weiß sich in Gottes Hand, dass es doch keine wirklichen Zufälle gibt. Nun, wir waren also da oben, ich habe den Herrn erklärt, hier dieser Aufgang vor der El-Aqsa-Moschee, das ist in der Struktur noch derselbe Aufgang von der schönen Pforte hier. Und gerade nach diesem Aufgang, da ging die Mauer des 500 Ellenquadrates vorbei, da war eben das Hulda-Tor. Jetzt gehen wir durch dieses Hulda-Tor hinein in die inneren Bereiche, in das 500 Ellenquadrat. Ich lese Psalm 118, Vers 19. Öffnet mir die Tore der Gerechtigkeit. Ich will durch sie eingehen, den Ewigen will ich preisen. Dies ist das Tor des Herrn. Die Gerechten werden durch dasselbe eingehen. Die Psalmen sind ja das Liederbuch des Tempels. Wir schauen uns noch genauer das 500 Ellenquadrat an. Der ursprüngliche Tempelplatz von Salomo. Die beiden Hulda-Tore. Und wenn man da weiter hineingeht, kommt diese kleine Abschrankung. Das ist eben die Zwischenwand der Umzäunung. Lane Rittmeier hat vor ein paar Jahren dieses ursprüngliche 500 Ellenquadrat archäologisch wieder rekonstruieren können. Das ist eine ganz spannende Geschichte. Und die werde ich Ihnen, wenn Sie kommen, am Samstag erzählen. Also jetzt gehe ich einfach von dieser Tatsache aus. Hier das rekonstruierte 500 Ellen Quadrat auf dem Tempelplatz. Der eigentlich heilige Bereich. Nun können wir die ganze Geschichte des Tempelberges verstehen anhand dieses Bildes. Sie sehen hier, das ist der Berg Zion. Der höchste Punkt ist der Felsen. Arabisch Sahra. Salomo baute auf den Sahra das Allerheiligste des Tempelhauses. Und später, der zweite Tempel, wurde genau auf der Spur des Alten hier gebaut. Der salomonische Tempel war umgeben von einem 500 Ellen Quadrat, wie Sie das hier sehen. In der Zeit der Makkabäer, 2. Jahrhundert vor Christus, wurde der Tempelplatz nach Süden erweitert. Ich erzähle jetzt nicht warum, weil wir einmal auch wieder Schluss machen sollten. Und der ganze Vortrag sollte nicht länger als 90 Minuten gehen. Schon der Kassette zuliebe. Also, man hat in den Jahren vor Christi Geburt hier im Norden erweitert, indem man das Bezettertal aufgeschüttet hat. Man hat im Westen ins Tyropoion, das Käsemachertal, hineingebaut. Und Sie sehen nun, hier ist der Bereich der Klagemauer zwischen diesen beiden Eingängen. Die Klagemauer ist also kein Überrest des salomonischen Tempels, sondern nur des zweiten Tempels. Also nur, meine ich nicht abwertend, sondern einschränkend. Und ganz massiv nach Süden wurde es ausgebaut. Und dann sehen Sie, dass die schöne Pforte mit dem Tunnel, das Dreifachtor mit dem Tunnel. Golgatha war auf dem Nachbarhügel hier, auf diesem Nordosthügel Jerusalems. Nun schauen wir uns mal diese Zwischenwand der Umzäunung genauer an. Das war die totale Trennung zwischen Juden und Nichtjuden. Heiden durften nur bis hier hingehen. Aber man hat wenigstens den Heidenvorhof eben so massiv erweitert, dass so viele wie möglich hierher kommen konnten, um auch als Nichtjuden den Gott der Bibel kennenzulernen. Sie sehen die Zwischenwand der Umzäunung, das war eine kleine Steinmauer mit einem Holzzaun darüber. Die Steinmauer war 75 cm hoch und der Holzzaun 52,5, genau eine Königselle. Nun, Paulus spricht über diesen Zaun im Epheserbrief. Er schreibt an Epheser, nichtjüdische Menschen, die zum Glauben an Messias Jesus gekommen waren. Genauso wie vor ihnen viele jüdische Menschen zum Glauben gekommen waren. Aber diese beiden Gruppen waren ja getrennt durch die Zwischenwand der Umzäunung. Und er schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 11, wohlverstanden im Jahr 62 nach Christus. 8 Jahre vor der Zerstörung des Tempels durch die Römer. Deshalb seid angedenk, dass ihr, einst die Nationen im Fleisch, die Vorhaut genannt werden, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne den Messias wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber, in dem Messias Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, draußen im Heidenvorhof, durch das Blut des Messias nahe geworden. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht. Das heißt, die jüdischen Gläubigen und die nichtjüdischen Gläubigen, die sind nun zu einer Einheit der Kirche, der Gemeinde zusammengefügt. Eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Hebräisch Soreg. Aber dieser Ausdruck ist so präzis. Zwischenwand, es ist ja eine Mauer aus Stein, der Umzäunung, darüber gibt es einen Holzzaun. Das war eine konkrete architektonische Sache im Tempel. Nun, Paulus sagt, jetzt kommt eine neue Zeit, da ist diese Trennung aufgehoben. Seit der Messias gekommen ist. Und nun, die Römer haben im Jahr 70 nach Christus den Tempel zerstört und natürlich auch die Zwischenwand der Umzäunung. Das jüdische Volk konnte seither nie mehr den Tempel wieder aufbauen. Bis heute. Obwohl man im Judentum jeden Tag 3-mal seit dem Jahr 70 betet um die Wiedererrichtung des Tempels. In dem Gebet, Yehi Retzon Lefanecha Möge es ein guter Wille sein, Sheyibane Beit HaMikdash, dass der Tempel wieder erbaut werde in unseren Tagen in Eile. Das wurde nie mehr aufgerichtet. Und was ist geschehen? Die frohe Botschaft von dem Messias Jesus wurde in alle 5 Kontinente ausgebreitet. Millionen von Menschen in den vergangenen 2000 Jahren haben in Jesus Christus, den Erlöser, den Messias, für Juden und Nichtjuden gefunden. Und diese Millionen wurden zusammengefügt zu einer Einheit. Und in dieser ganzen Zeit von 2000 Jahren messianische Mission in der ganzen Welt wurde die Zwischenwand der Umzäunung nie mehr aufgerichtet. Das ist doch eindrücklich. Und Paulus hat das angekündigt. Er sagt, jetzt ist die Zeit, wo das weg ist. 8 Jahre später kam es weg und nie mehr hin. Man hat mindestens 2 Warntafeln original gefunden, die an diesen Zaun angebracht waren. Die warnten auf Griechisch und Lateinisch, dass Heiden nicht weitergehen sollten in den inneren Bereich. Sie können hier lesen, meten allegones, also kein Fremdstämmiger soll da hineingehen. Und es stand die Todesstrafe darauf. Wenn er weitergeht, ist er selber schuld, wenn dann der Tod folgt. Akolutein Thanaton. Thanatos ist der Tod. Thanaton der Akkusativ. Die Römer haben den Juden die Todesstrafe weggenommen, aber in Bezug auf den Zaun haben sie gesagt, ihr dürft ohne Gerichtsverhandlung hinrichten, auch wenn es römische Bürger sind. Die Römer haben das also 100% respektiert. Aber das wurde abgerissen. Nun gehen wir stellen uns ja vor, wir sind alle jüdische Abstammung und wir gehen nun über den Zaun zu dieser Terrasse im Süden vor den inneren Vorhöfen. Man nannte diese Terrasse auf Hebräisch den Chel. Dort kamen die großen Lehrer des Sanhedrins an den Festtagen, am Sabbat, am Passafest und so weiter, kamen sie, stellten sich da auf und jeder aus dem Volk konnte biblische Fragen stellen. Die wurden da beantwortet. Jetzt wissen Sie, wo man die Geschichte von dem 12-jährigen Jesus im Tempel ansiedeln muss. Lukas 2, 46. Ich war mit 12 Jahren, kam Jesus Christus zum ersten Mal seit kurz nach der Geburt nach Jerusalem zum Tempelfest. Ab 13 war es obligatorisch, mit 12 hat man die Kinder eingewöhnt, um regelmäßig zu kommen. Und nach den 2 obligatorischen Festtagen der Passawoche gingen die Eltern wieder zurück, aber der 12-jährige Jesus wollte bleiben. Der Tempel bedeutete für ihn mehr als für die Eltern. Und die Eltern suchen unter der Reisegruppe, den 12-Jährigen finden ihn nicht, kommen wir zurück und schließlich finden sie ihn während der Passawoche inmitten der Lehrer im Tempel. Und es geschah nach 3 Tagen, fanden sie ihn im Tempel, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Eigentümlich, man hat die großen Leuchten Israels befragt, aber die haben nicht die Leute befragt. Aber hier haben die begonnen, den 12-Jährigen zu befragen. Die waren überwältigt. Der 12-Jährige kennt die Tora. So wie keiner sonst. Was ist das denn für einer hier im Tempel? Hier sehen wir die königliche Säulenhalle. Wir gehen also jetzt wieder hinaus, außerhalb des 500 Ellen Quadrates, wir wollen doch dieses Bauwerk auch ein bisschen näher anschauen. Wie gesagt, hier war der Tempelmarkt und da hat Jesus Christus diese Händler aus dem Tempel gejagt. 2-mal gab es eine Tempelreinigung, am Anfang seines Dienstes mit 30 Jahren und am Ende mit 33 Jahren. Warum hat Jesus Christus die hinausgejagt? Ja, in diesem Heidenvorhof sollten doch die Heiden Ruhe haben, um den Gott der Bibel kennenzulernen. Und da gehört kein marktschreierisches Tun hin. Und so hat er sie alle hinausgejagt. Opfertiere konnte man auch auf dem Ölberg und anderswo kaufen. Aber damit hat er sich gegen den obersten Gerichtshof gestellt. Denn der hatte die Erlaubnis gegeben für dieses Verkaufen im Tempel. Aber der Herr sagte, macht dieses, das ist das Haus meines Vaters, macht es nicht zu einem Kaufhaus. Ich habe dieses Wort Kaufhaus zurückübersetzt auf Hebräisch und dann gibt es Chanut. Und dann muss man den Talmud lesen. Im Talmud wird diese Halle genannt der Chanut, das Kaufhaus. Das ist der normale Name. Und im Johannesevangelium sagt Jesus Christus, macht dieses, das Haus meines Vaters nicht zu einem Chanut. Das ist kein Kaufhaus. Das ist, ist eben ein Bethaus. Der Sanhedrin war hier in der Südostecke. Da war sein Sitz seit dem Jahr 30 nach Christus. Nun schauen wir diese Halle an. Es ist eine dreischiffige Basilika. Diese Bauart wurde ja später zum Vorbild für Kirchenbau. Das geht auf diese königliche Säulenhalle zurück. Es gab hier über 100 Säulen, 162 Säulen, die waren aus einem Stück gehauen, 15 Meter hoch etwa. Monolithen. Also nicht wie die anderen Fälschungen so im Römischen Reich, da ein paar Steinstücke aufeinander und dann wurde das übertüncht. Monolithen. Also grandios sah das aus. Und Sie sehen die Decken aus Zedernholz, prächtig verziert. Und ganz da im Osten, in diesem Halbkreis, war der Sitz des Sanhedrins. Jetzt gehen wir hinein. Wir sind hier in der mittleren Halle. Wir schauen nach Osten und sehen dort eine Versammlung. Was ist da? Das interessiert uns. Wir sind ja zum ersten Mal hier in Jerusalem. Nun, wir sind im Jahr 32 hier im Frühjahr. Der Sanhedrin ist versammelt unter dem Vorsitz des Hohenpriesters Kaiaphas. Und vor ihm steht Jesus von Nazareth. In einem kurzen Prozess wird er als falscher Messias zum Tod verurteilt. Der oberste Opferer des Tempels macht Jesus Christus zum Opfer im Tempel. Matthäus 27,1. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle führenden Priester und Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus, um ihn zum Tod zu bringen. Nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn Pontius Pilatus, dem Landpfleger. Wir können heute ganz genau lokalisieren, wo der Prozess Jesu war auf dem Tempelplatz. Übrigens, heute wird genau unterhalb dieses Bereiches diese illegale Moschee für 10.000 Leute gebaut, bei der ja so viel Gesteinsmaterial aus dem Tempelberg herausgeholt wurde. Eine Katastrophe, ein riesiger Konflikt, genau an der Stelle des Prozesses Jesu. Der direkte Weg vom Sanhedrin zu Pontius Pilatus führte über dieses Tor im Westen, über den Wilsenbogen, über diese Brücke. Ich nenne darum dieses Tor das Tor der Verwerfung. Denn hier wurde der Messias aus dem Tempel hinausgeworfen. Nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn Pontius Pilatus, dem Landpfleger. Nun schauen wir uns mal diesen Bogen genauer an. Dieser Wilsenbogen. Ich komme darauf nochmals zurück. Pontius Pilatus hat Jesus Christus zum Kreuzestod verurteilt und so wurde er durch das Gartentor in den Steinbruch geführt und hier auf dem Golgatha-Felsen gekreuzigt. Und da hat sich genau Folgendes ereignet, wie der Hebräerbrief schreibt, 13, Vers 12. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Wir stehen hier an der Klagemauer im Westen. Der Männerbereich, der Frauenbereich. Übrigens, Sie müssen nicht so erstaunt sein. Das ist gar nicht schlecht, diese Trennung. Im Judentum wird aufgrund der Bibel der Ehe eine sehr große Wertschätzung gegeben. Auch der Familie und dem Kinderhaben. Aber hier sind Mann und Frau getrennt. Und zwar aus dem Grund, Weil der Mann und die Frau sollen auch selber vor Gott stehen. Die Frau soll nicht durch den Glauben des Mannes leben und der Mann durch den Glauben seiner Frau, sondern jeder Mensch muss persönlich vor Gott stehen. Es braucht beides, zusammen beten und auch einzeln beten. Nun schauen Sie bei den Männern, hier gibt es so einen Torbogen. Jetzt gehen wir da unten hinein und dann kommen wir unter den Wilsenbogen. Das ist der Wilsenbogen. Da oben wurde Jesus Christus aus dem Tempel hinausgeworfen. Einmal, als ich da unter dem Wilsenbogen stand, habe ich diesen Juden beim Beten fotografiert. Er hat den Talit, den Gebetsmantel über den ganzen Kopf und über das Herz runtergezogen. Jetzt muss man lesen, was Paulus schreibt in 2. Korinther 3 in Bezug auf den Teil des jüdischen Volkes, der den Messias nicht erkannt hat. Vers 14. Aber ihr Sinn ist verstockt worden. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt beim Lesen des Alten Testaments dieselbe Decke unaufgedeckt, die durch den Messias weggetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Moses gelesen wird, liegt die Decke auf ihrem Herzen. In 1. Korinther 11 wird deutlich gesagt, dass der Mann beim Beten nicht einmal etwas auf dem Kopf haben soll, also schon gar kein Talit. Das ist die christliche Gebetshaltung. Kein Talit mehr, weil unsere Augen geöffnet worden sind für den Messias. Aber es ist schon eindrücklich, das jüdische Volk klagt genau an der Stelle, wo der Messias hinausgeworfen wurde, vor 2000 Jahren. Ja, wir machen jetzt eine Pause. Jetzt schaffen wir den zweiten Teil. Wir haben hier nochmals eine Übersicht von Osten. Das kennen wir ja schon. Aber weitere Details. Der höchste Turm hier in den äußeren Hallen in der Südostecke, Teil der königlichen Säulenhalle, das war die Zinne des Tempels. Hier sehen wir nochmals das Osttor und das vorgelagerte Tor Mifkat. Auf der Nordseite der Israelteich, dann das Schaftor und die Burg Antonia. Das wollen wir näher anschauen. Die Zinne des Tempels wird erwähnt in Lukas 4, Vers 9, in der Versuchungsgeschichte, bevor Jesus Christus öffentlich auftrat als Rabbi. 4, Vers 9. Und er, der Teufel, führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich von hier hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen, dass sie dich bewahren. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stoßest. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Die Versuchungsgeschichte ist sehr interessant, weil hier der Teufel die Bibel benutzt, um eben diesen sensationellen Sprung von der Tempelzinne zu begründen. Von dort aus hat man einen wunderbaren Blick direkt in die Tiefe des Kidron-Tales. Das war also ein ganz eindrücklicher Ort auf der Zinne des Tempels. Der Teufel begründet das mit Psalm 91. Und er zitiert aus der Bibel, er wird seinen Engeln über dir befehlen. Nun, die Bibel beschreibt sich selber als das Schwert des Geistes. Was soll man tun, wenn der Teufel oder wenn der Sektierer die Bibel benutzt? Ja, dann muss man auch die Bibel benutzen. Jesus Christus zitiert aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 8, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Die gleiche Waffe gegen die gleiche Waffe. Und trotzdem, Jesus Christus hat gesiegt. Warum? Weil das Zitat des Teufels war nicht in Übereinstimmung mit dem Gesamtzeugnis der Bibel. Aber das Zitat, das Jesus Christus nimmt, das entspricht in der Anwendung dem Gesamtzeugnis der Bibel. Einzelne Verse zu kennen ist gut, aber man muss sie kennen in ihrem Zusammenhang und damit in ihrer weiteren Bedeutung und Tragweite. Das können wir hier lernen, der gesunde und korrekte Umgang mit der Bibel. Man kann die Bibel missbrauchen. Scheinbar kann man alles beweisen, aber nur für die, die Bibel nicht kennen. Für die, die die Bibel kennen und die Verse im Zusammenhang kennen, kann man nicht einfach alles beweisen. Es ist noch Folgendes interessant. In der rabbinischen Literatur liest man davon, von der Auffassung, dass wenn der Messias kommt, werde er sich auf dem Tempeldach offenbaren. Es gibt keinen Hinweis in der Bibel dazu, aber diese Überzeugung hat sich unter den Rabbinern so ergeben. Nun ist ja interessant, Jesus Christus war damals noch nicht aufgetreten öffentlich als Messias. Ein Sprung vom Tempeldach hätte ihn der Masse als Messias erweisen können. Aber Jesus Christus lehnte jegliche Schau und jegliches Showbusiness ab. Er ging danach nach Galiläa und begann dort seinen Dienst. Hier sehen Sie die Südostecke heute. Diese Steine sind noch original aus der Tempelzeit, mit dem typischen Randschlag und Spiegel aus der herodianischen Zeit. Kann man genau sofort erkennen als herodianisch. Diese Steine da oben, diese kleinen, die sind aus islamischer Zeit später aufgeschichtet worden. Aber in der Struktur ist die Zinne des Tempels noch heute genau zu lokalisieren. Jesus Christus ging nach Galiläa, in das verachtete Galiläa, und dort hat er begonnen zu predigen von Kapernaum aus, am See Genezareth. Und damit hat er erfüllt, was Jesaja gesagt hatte von dem Messias. Jesaja 9, Vers 1, die Weihnachtsbotschaft. Doch nicht bleibt Finsternis dem Land, welches Bedrängnis hat. Um die erste Zeit hatte das Land Zebulon und das Land Naphtali verächtlich gemacht. Aber in der letzten bringt er zu Ehren den Weg am See Genezareth. Das jenseitige ist Jordan, das Galiläa der Nationen. Das Volk, das im Finstern wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Die da wohnen im Lande des Todesschattens, Licht hat über sie geleuchtet. Das Licht des Messias sollte aufgehen am See Genezareth im verachteten Galiläa. Und Jesus Christus begann in Kapernaum, direkt am See Genezareth, mit seinem öffentlichen Predigen. Wir gehen nun zum Osttor und zum Tor Mifkat. Sie sehen, das heutige Goldene Tor ist zugemauert von den Moslems, weil sie wissen aus dem Alten Testament, Zacharja 14, wenn der biblische Messias kommt, wird er auf dem Ölberg erscheinen, wenn er kommt, um zu herrschen. Und darum haben sie das Tor zugemauert, damit, wenn der Messias kommt, er da nicht in die Stadt kommen kann. Dieses Tor stammt wohl noch aus byzantinischer Zeit. Ist sehr alt, dieses Torgebäude. Aber innerhalb dieses Torgebäudes hat man zwei Türpfosten, Monolithen, 3,5 und etwa 4,5 Meter Höhe entdeckt. Das sind noch die originalen Türpfosten des Osttores des Zweiten Tempels. Eventuell sogar geht das zurück bis auf den ersten Tempel. Also wir können dieses Osttor sehr genau lokalisieren. Am Yom Kippur wurde der Sündenbock, dieses Opfer, das beladen werden sollte mit der Schuld Israels im vergangenen Jahr durch den hohen Priester, der die Hände auflegen musste und dieses Tier dann in die Wüste jagen musste. Dieser Sündenbock wurde durch das Osttor, durch das Kidrontal auf den Ölberg hinübergebracht. Und von dort aus wurde er in die Wüste gejagt. Ich lese 3. Mose 16, 21 aus der Tora, die den Yom Kippur beschreibt. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebendigen Bockes und bekenne auf ihn alle Ungerechtigkeiten der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Bockes und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Bock alle ihre Ungerechtigkeiten auf sich trage in ein ödes Land. Und er schicke den Bock fort in die Wüste. Der Bock wurde durch das Osttor hinausgeführt, er ging eine Treppe runter und dann musste er durch das Tor der Vergeltung, das Tor Mifkat, hinaus aus der Stadt. Zuerst raus aus dem Tempel, dann raus aus der Stadt, um Israels Sünde auf Nimmerwiedersehen wegzutragen. Der Unschuldige für die Schuldigen. So hat Israel Jahr für Jahr seit Moses Zeiten erlebt. Es gibt die Möglichkeit, Vergebung von Gott zu bekommen für unsere Schuld. Aber dazu brauchen wir einen, der unschuldig unsere Schuld auf sich nimmt, zum Tempel hinausgetan wird, zur Stadt hinausgetan wird. Der Bock muss in die Wüste, um symbolisch darzustellen, was Vergebung bedeutet. Die Schuld für immer weg. Wir können mit diesen alttestamentlichen Bildern das neutestamentliche Evangelium so wunderbar illustrieren. Das ist es, was Gott meint. Wenn wir unsere persönliche Schuld nicht einfach ignorieren oder verdrängen, viel Psychologie ist Verdrängung der Schuld, ohne dass sie geordnet wird. Wenn wir sie nicht einfach verdrängen, sondern vor Gott bekennen, bereuen und das Opfer Jesu Christi für uns in Anspruch nehmen, dann erleben wir, das heißt, die totale Befreiung. Gott nimmt es weg. So wie der Bock nie mehr zurückkommt, wird es nie mehr auf uns zurückkommen. Das ist so befreiend. Nun gehen wir zur Osthalle von innen hier gesehen. Diese Halle wurde genannt die Säulenhalle Salomos. Ich habe erklärt, alle äußeren Mauern wurden ja verschoben. Nach Norden, nach Westen, nach Süden. Aber nach Osten konnte man nicht verschieben, weil hier das tief eingeschnittene Kidron-Tal nicht einfach aufgefüllt werden konnte. Diese Halle auf dieser Mauerlinie, die seit Salomo nie ihre Linie geändert hatte, wird in der Bibel genannt die Säulenhalle Salomos. In Johannes 10, Vers 23, Jesus Christus war am Lichterfest von Chanukka im Dezember im Tempel. Kalte Zeit, es kann sogar schneien, Schnee haben auf dem Tempelplatz. Und da liest man, und Jesus wandelte in dem Tempel in der Säulenhalle Salomons. Die jüdischen Führer haben ihn dort angesprochen und gesagt, wir möchten jetzt klar wissen, bist du der Messias oder nicht? Und er sagt, wenn ich es sagen würde, würdet ihr doch nicht glauben. Ihr gehört nicht zu meinen Schafen. Und dann hat er gesagt, meine Schafe, also meine wirklichen Nachfolger, er ist der Hirte, die Nachfolger, die Schafe. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Da hat Jesus Christus seinen Nachfolgern Heilssicherheit und Heilsgewissheit verkündigt. Und einige Zeit später, nach Pfingsten, haben die ersten Christen sich jeweils da versammelt. Es wurden ja in kurzer Zeit Tausende von Juden, die den Messias annahmen, und die waren nach Apostelgeschichte 5, 12 hier, und sie waren alle einmütig in der Säulenhalle Salomons. Und da haben sie das übrige Volk tagtäglich mit der Botschaft des auferstandenen Messias konfrontiert. Hier ein Luftbild von der Ostmauer heute. Das ist der Ort, der Versammlungsort der allerersten Christen. Da haben wir die Wiege des Christentums im Tempel in Jerusalem. Die Einladung hat ja gesagt, hier werden wir bei der Expo zurückgeführt zu unseren jüdisch-christlichen Wurzeln. Da ist der Ursprung des Christentums im jüdischen Tempel. Und es ist keine andere Religion, sondern es ist die Erfüllung der Verheißung, die im Alten Testament gegeben wurde im Blick auf den Messias für Juden und alle Nichtjuden. Wir gehen nun weiter zum Israelteich, zum Schaftor und zur Burg Antonia. Durch das Schaftor wurden die Opfertiere auf den Tempelplatz gebracht. Hier im Israelteich hat man sie zuvor gewaschen, sodass sie gereinigt in den Tempelbereich geführt werden konnten. Die Burg Antonia, habe ich schon erklärt, war der römische Kontrollpunkt über den Tempelplatz. Das ist ein exklusives Bild um 1897. Der Israelteich war damals so noch offen und sichtbar. Später hat man ihn zugeschüttet, heute ist ein Parkplatz. Yasser Arafat hat gesagt, in Jerusalem gibt es keinen einzigen Stein von einem jüdischen Tempel. Wir müssten nur mal den Parkplatz dort aufreißen lassen. Und da käme mal der Israelteich ans Licht. Und dann können wir weitergehen rundherum. Ich habe Vorträge über den Nahen Osten gehalten, 15 Kilometer von ihm entfernt. Er war dort in Paris und ich war da in Paris. Und der sagt, hat überhaupt nichts zu tun mit dem jüdischen Tempel. Also hier sehen wir den Israelteich und gerade daneben das Schaftor, wo eben die Opfertiere hineingeführt wurden. Johannes 10, Jesus Christus nimmt darauf Bezug, Vers 7. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich eingeht, so wird er errettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus Christus sagt, wer vor Gott kommt, auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers, das er ist, der wird errettet. Sie sehen, wie diese Jesus-Worte plötzlich ganz konkrete Formen annehmen, wenn wir den Hintergrund, auf dem sie gesprochen wurden, so näher besehen. Der Tempelplatz aus der Luft heute, ich habe mit Tirza zusammen einmal ein kleines Flugzeug genommen, eine einmotorige Maschine, also ich bin nicht selber geflogen. Ich saß rechts und Tirza hinten und durfte das Fenster öffnen, damit ich mit der Kamera ohne Reflexe runter fotografieren konnte. Musste gut aufpassen, dass sie nicht runterfällt. Klar. Und da sind wir ein paar Mal um den Tempelplatz rumgeflogen. Sie hatte den ganzen Fahrtwind im Gesicht und hat von der Fahrt eigentlich ziemlich nichts gehabt. Das hat sie mir dann nachher auch deutlich gesagt, aber das ist in der Zwischenzeit auch wieder bereinigt. Nun, darum haben wir keine Reflexe hier auf dem Bild. Hier der Israelteich, ein Parkplatz heute, aufgeschüttet. Hier das Schaftor, die Stelle heute und da die Stelle der Burg Antonia. Ich finde das so schön, wenn man das Frühere so mit dem Heutigen ganz direkt in Beziehung bringen kann. Wenn wir darüber schauen zu den inneren Vorhöfen, sehen wir dieses wichtige Haus da im Nordwesten. Das war das Wohnhaus der diensttuenden Priester im Tempel. Jesus Christus am Vorabend der Kreuzigung im Kreis seiner Jünger spricht, wie er zum himmlischen Tempel zurückkehren wird. Nicht ins Haus des Vaters auf Erden, sondern im Himmel. Und sagt dort, Johannes 14, 2, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich es euch gesagt haben. Denn ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit, wo ich bin, auch ihr seid. Also, diese Wohnung im Haus des Vaters hier sind gewissermaßen ein Vorgeschmack von der Zukunft der Christen. Sie sehen, gleich gegenüber ist das Allerheiligste des Tempels. Das drückt so symbolisch diese Nähe zu dem allmächtigen Gott aus. Das ist die Zukunft der Christen. Gott zu begegnen, mit Gott Gemeinschaft zu haben im Haus des Vaters. Hier die Burg Antonia. Der Apostel Paulus kam auf seinen Reisen wieder einmal nach Jerusalem, Apostelgeschichte 21, und da wurde er plötzlich von der Masse da im Tempelbezirk überfallen, fast getötet. Die römischen Legionären griffen von der Burg Antonia hier ein und konnten ihn gewissermaßen in letzter Sekunde entreißen. Dann haben sie ihn hier in der Ecke über die Treppe hinaufgeschleppt. Und dann hat Paulus dem hohen Offizier gesagt, darf ich etwas sagen? Dann sagt er, ach so, du sprichst Griechisch. Du bist also nicht da dieser Terrorist, dieser Ägyptische, vor einiger Zeit. Nein, ich bin ein Bürger aus Tarsus. Und er erklärt ihm, er hat römische Freiheit. Und er erlaubte ihm, dem Volk eine Rede zu halten. Und zwar heißt es in Apostelgeschichte 22, 40, als er es aber erlaubt hatte, winkte Paulus auf den Stufen stehend dem Volk mit der Hand. Nachdem aber eine große Stille eingetreten war, redete er sie in hebräischer Mundart an und sprach, Achai ve avodai, Brüder und Väter, hört jetzt meine Verantwortung an euch. Da auf dem Tempel, auf dem Tempelhallendach, auf der obersten Stufe, erzählt er, wie er den Messias gefunden hat. Früher hat er das alles auch total abgelehnt. Er hat diese jüdischen Messias-Gläubigen abgelehnt als Fanatiker, als Falsche. Aber dann hat er selber erkannt, er ist doch der Messias. Und Jesus Christus hat dann zu mir gesagt, erklärte weiter, hier in Jerusalem wird man deine Botschaft nicht annehmen. aber ich schicke dich weit weg zu den Heidenvölkern. Die werden hören. Und als er das gesagt hatte, schreibt Lukas in der Apostelgeschichte, gab es einen Tumult und die wollten Paulus auf der Stelle umbringen. Die Römer haben ihn evakuiert in die Burg Antonia. Und so hat er überlebt. Hier sieht man die Umariaschule auf diesem Felsen, wo die Burg Antonia stand. Und in der Ecke des Tempelbezirkes steht heute das Gavanima-Minarett. In einer ganz speziell gebauten Ecke. Dort findet man genau die Stelle, wo die römische Tempeltreppe vom Platz hinauf zur Burg Antonia führte. Genau dort hat Paulus diese Rede gehalten. So konkret können wir den Spuren des Neuen Testaments nachgehen. Ich habe den beiden Kollegen, dem mit dem Apfel und dem ohne Apfel, hier im Norden auch noch gezeigt. Schaut mal da in diesem Felsen der Burg Antonia, diese Balkenlöcher. Es gibt im Ganzen 5 solche. Das sind noch die originalen Zedernholzbalkenlöcher, die die Norddecke der nördlichen Halle des Tempels trugen. Es wäre mal toll, so mit Yasser Arafat auch so eine Führung zu machen. Also hier nochmal diese Ecke, wo Paulus ein Plädoyer gehalten hat für die Mission der Nichtjuden. Und zwar angesichts des Heidenvorhofes, den man ja gebaut hatte, um die Heiden zu erreichen. So, jetzt fliegen wir mit einem Flugzeug über den Tempelplatz damals. Hier der Frauenvorhof, hier das Lager der Schechina, Tempelhaus in Kreuzesform und der Altar. Jetzt gehen wir zuerst in den Frauenvorhof hinein. Da finden wir 15 halbkreisförmige Treppen. Das war das Podium für den Priesterchor und das levitische Orchester. Das an den großen Festtagen, Passa, Pfingsten und Laubhütten, hier Psalmen aufführte. Normalerweise waren die Feste im Tempel tagsüber. Nachts war nichts. Aber es gab eine besondere Ausnahme. Ich komme noch darauf zu sprechen. Hier sehen Sie noch deutlicher dieses Podium. Diese 15 Stufen entsprachen den 15 Stufenliedern in den Psalmen. So werden Psalmen 121 bis 134 genannt. Vor dem schönsten Tempeltor, dem monumentalen Nikanor-Tor. Hier auf dem Tempelplatz sieht man von Osten her eine Treppe, die führt auf die sogenannte Moslem-Plattform hinauf. Die archäologischen Ausmessungen der letzten Jahre haben ergeben, diese Treppe liegt exakt an der Stelle der 15 halbkreisförmigen Treppen. Da war das Podium für das Tempelorchester und den Tempelchor. Es gab auch Hallen innerhalb des Frauenvorhofes. Da gab es eine ganze Reihe von Schatztruhen, also oder Kassen, kann man sagen, wo man seine Gaben für den Tempel, für Gott einlegen konnte. In Markus 12, 41 liest man, und Jesus setzte sich der Schatzhalle gegenüber, da war im Frauenvorhof, und sah, wie die Volksmenge Geld in den Schatzkasten legte, und viele Reiche legten viel ein. Die hatten die Form von Hörnern, Trompeten, und darum sagt Jesus Christus in Anspielung darauf in der Bergpredigt, dass man nicht wie die Heuchler beim Almosen geben, das so vor sich her posaunen soll. Wir lesen weiter, und eine arme Witwe kam und legte 2 Lepta ein. Das ist ein Asarion. Und er rief seine Jünger herzu und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr eingelegt als alle, die in den Schatzkasten eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt, diese aber hat von ihrem Mangel, alles was sie hatte, eingelegt, ihren ganzen Lebensunterhalt. Der Lepton war die kleinste Münze, die man in Jerusalem haben konnte. Eine Witwe hatte 2 Lepta. Und sie wollte Gott auch etwas geben. Und dann gab sie die. Da verstummen wir. Aber das zeigt uns eine Frau, die auch in Sachen des Geldes auf Gott vertraute. Es war ganz wenig, aber sie wusste, ich gebe das und der Herr wird auch morgen für mich sorgen. Auf unserem Schweizer 5-Franken-Stück heißt es auf der Seite Dominus Providebit. Der Herr wird vorsorgen oder fürsorgen. So christlich war einmal die Schweiz. Und wir haben das wenigstens noch auf dem Frindfalken-Stück verankert. Aber was ich lerne von dieser Witwe ist, in Sachen des Geldes dürfen wir ganz auf Gott vertrauen. Ich habe gesagt, die Tempelfeste am Tag, aber das Laubhüttenfest, das war das freudigste aller Feste im Jahr. Ein paar Tage nach Yom Kippur, nachdem das ganze Volk die Schuld Gott bekannt und bereut hatte, kam die größte Freude. Sehr logisch. Wenn man völlig befreit ist, dann kann man sich freuen. Und da hat man nachts diese vier gewaltigen Leuchter angezündet im Frauenvorhof. Die waren 26,5 Meter hoch, hatten Lampen mit etwa 9 Liter Olivenöl. Als Docht verwandte man abgetragene Priestergewänder. Sie sehen, Recycling, das gab es schon längst. Und die Rabbiner schreiben im Talmud, dieses Licht hat Jerusalem überstrahlt. In den dunkelsten Ecken konnte man dieses Licht vom Tempelplatz her sehen. Und da hat auch nachts der Priesterchor gesungen. Und die alten Männer vom Sanhedrin haben Fackeln genommen und haben reige Tänze aufgeführt. Also das muss ja schon sehr fröhlich zu und her gegangen sein, wenn alte Männer, die alten Brüder beginnen zu tanzen, ja? Das Volk übrigens hat nicht getanzt, aber die alten Männer. Und Jesus Christus war auch am Laubhüttenfest. Und in Johannes 8, Vers 12 nimmt er darauf Bezug und sagt, wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Hier kann man das verstehen, was es bedeutet. In einer orientierungslosen Gesellschaft, wie wir heute, wo man nicht weiß, was Recht und Unrecht ist. Jesus Christus ist das Licht in der Dunkelheit. Er gibt Orientierung und Wegleitung. Auch am Fest der Tempelweihe haben wir das noch einmal wiederholt. Dieses Licht vom Tempel, das Licht des Messias. Wir gehen nun noch hinein ins Lager der Schechina. Wir müssen bald zum Schluss kommen. Da flossen unzählige Mengen von Blut. Täglich wurden hier die Opfer geschlachtet. Man lernte hier das Prinzip aus Hebräer 9, Vers 22, und das steht auch im Talmud, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung. Tag für Tag lernte Israel, man kann mit Gott Gemeinschaft haben, wir unreine Menschen mit einem heiligen Gott, aber nur auf der Grundlage des Blutes des Stellvertreters. Und unsere Reue über unsere Vergangenheit. Und so schreibt das Neue Testament, 1. Johannes 1, Vers 7, das Blut Jesu Christi, das am Kreuz geflossen ist, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Der Altar erinnert uns daran, denn durch ein Opfer, das Wort ein fehlt hier, denn durch ein Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Diese Opfer wurden erfüllt in dem Opfer von Jesus Christus. Beim täglichen Brandopfer mussten die Priester die Birkat Kohanim verkündigen. Und so lernte Israel, auf der Grundlage des Opfers kann Gott segnen. 4. Mose 6, 24. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Wir gehen zum Eingang des Tempelhauses, da gab es einen goldenen Weinstock. Jesus Christus nimmt darauf Bezug in Johannes 15, 1 und sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Bleibt in mir und ich in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, also auch ihr nicht, es sei denn, ihr bleibt in mir. Hier zeigt Jesus Christus, was ist wahres Christsein. Eine lebendige Verbindung mit Jesus Christus. Er ist der Weinstock. Eine Rebe kann nur Trauben produzieren, wenn sie in einer lebendigen Beziehung, täglichen Beziehung steht zum Weinstock. Das ist Christentum. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, dieser bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir sind unfähig, Gott zu dienen, von uns aus. Aber durch Jesus Christus ist es möglich. Über dem Eingang in diesen Fenstern gab es messianische Kronen. Eine Krone bedeutete, der Messias soll einmal der Hohepriester sein und er soll gleichzeitig der König sein. Diese Kronen sind vorgeschrieben worden in dem Propheten Sacharja, Kapitel 6, 9 bis 15. Und Jesus Christus ist hierher gekommen als die Erfüllung. Er, der Messias, sollte König und Priester sein. Als Priester sollte er das Problem unserer Schuld lösen, durch seinen Tod. Und als König soll er uns im weiteren Leben auf seinem richtigen Weg führen. Wir gehen hinein. Wir sehen hier den goldenen Räucheraltar. David sagte schon, lass als Rauchwerk vor dir bestehen mein Gebet. Also das Räucherwerk spricht von Gebet. Und der Altar hatte vier Hörner. Hörner sind ein Bild von Kraft und Macht. Das weiß man spätestens, wenn man mit einem Stier zu tun gehabt hat. Und so bedeutet das, Gebet hat Wirkung. Beten nützt. Und zwar hat es weltweite Bedeutung, entsprechend den vier Himmelsrichtungen. Der goldene Leuchter weist auf Jesus Christus als Licht der Welt hin. Paulus sagt in seiner Rede vor König Agrippa, indem ich nichts sage, außer dem, was auch die Propheten und Moses geredet haben, dass es geschehen werde, nämlich, dass der Christus, der Messias, leiden sollte. Dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Sowohl dem Volk als auch den Nationen, den Heiden. Nun, der Name bezog auf den Leuchter und seine Symbolik. Schauen wir mal. Salböl gab es da in den sieben Lampen des Leuchters. Christus oder Messias, hebräisch, bedeutet der Gesalbte. Dieser originale Leuchter von Mose durfte nicht gegossen werden, sondern er musste in Schmiedearbeit hergestellt werden. Also alle diese Hammerschläge wiesen hin, dass der Christus leiden sollte. Es war vorgeschrieben in der Bibel 22 Mandelblüten, Knauf und Blume. Nun, der Mandelbaum ist der Baum, der mit seinen schönen weißen Blüten Ende Januar, Anfangs Februar das neue Leben des Frühlings verkündigt. Auferstehungsleben. Als Erster. Dass er als Erster durch Totenauferstehung Licht verkündigen sollte. Sieben Lampen. So hat er den Leuchter gedeutet. Der Schaubrottisch. 12 Brote waren darauf, entsprechend den 12 Stämmen Israels. Gott, Jesus Christus, der Messias, trägt sein Volk. In Jesaja 46,4 steht, Gott spricht, und bis in euer Greisenalter bin ich dirselbe. Und bis zu eurem grauen Haar werde ich euch tragen. Ich habe es getan, und ich werde heben, und ich werde tragen und erretten. Gott, der Gott der Bibel, verspricht denen, die ihm gehören, er wird sie auch im Alter noch bis ans Ziel bringen. Das ist eine Botschaft fürs dritte Alter. Welch ein Gegensatz. Gott trägt uns durchs Leben, wenn wir uns tragen lassen wollen. Ich war vor einigen Wochen in Indien. Ich fuhr durch ein Dorf und da gab es einen riesigen Volksumzug. Der Schlangengott wurde auf einem Wagen durch die Stadt geführt. Die Menschen müssen den Gott tragen und auf dem Wagen führen. Er kann nicht gehen, er kann nicht mal kriechen. Und das haben auch schon die alten Ägypter gemacht mit ihren Götterbildern. Re Amun und Horus und wie sie alle hießen, sie wurden herumgetragen. Am Morgen hat man sie geweckt und gewaschen, umarmt. So ging das in der ägyptischen Religion zu und her. Die Menschen müssen die Götter versorgen und sie tragen. Aber der Gott der Bibel, der kein Naturgott ist wie die Götter im Hinduismus und in der ägyptischen Religion und anderswo, er trägt uns Menschen durchs Leben. Das Heilige mit Leuchter, Altar und Schaubrottisch war getrennt vom Allerheiligsten durch einen gewaltigen Scheidevorhang mit Cherubim-Gestalten darauf. Niemand durfte ins Allerheiligste. Die Ausnahme war am Yom Kippur, der hohe Priester, aber nicht ohne Blut. Das sollte zeigen, der Gott im Judentum ist ein verborgener Gott. Aber als Jesus Christus starb am Kreuz, als Opfer, erfüllte sich, was Matthäus 27, 51 beschrieb. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Das wollte sagen, jetzt ist der Zugang zu Gott offen. Gott ist nicht mehr der verborgene Gott, sondern er ist der bekannte Gott. Man hat auf dem Felsen archäologisch den Standort, die Vertiefung von Salomo entdeckt. Am Samstag werde ich mehr davon erzählen. Darauf stand die Bundeslade. Der hohe Priester, wenn er ins Allerheiligste ging, stand vor dieser Vertiefung und hat da das Blut des Opfers auf den Felsen gesprengt. Und so wurde dieser Fels der blutbesprengte Fels. Gott wird in der Bibel mit einem Felsen verglichen. 2. Samuel 22, 47. Und erhoben werde der Gott, der Fels meines Heils. Also dieser blutbesprengte Fels ist ein Symbol für Gott, der unsere Basis ist, vor dem wir bestehen können, wenn er blutbesprengt ist. Durch das Blut von Jesus Christus. Über das genaue Entdecken des Allerheiligsten werde ich am Samstag sprechen. Darum können wir hier ein bisschen schneller weitergehen. Und so schließe ich mit ein paar Bemerkungen zum Tempelbau. Wie hat man dieses wunderbare Werk gebaut? Im Jahr 70 wurde es nicht gebaut, sondern zerstört. Und Sie sehen, welche Artillerie die Römer hatten. Paulus sagt in 1. Korinther 3, Vers 17 im Blick auf die Gemeinde, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Wehe, wer also die Gemeinde angreift und schädigt, auch durch ihr Lehren. Also das ist zerstören, aber ich möchte jetzt positiv schließen mit Bauen. Im Norden Jerusalems gab es diesen Steinbruch. Da wurden Steine herausgeholt, man hat sie so vorbereitet und dann zwischen den vorbereiteten Steinen hat man Holzbalken hineingelegt, mit Wasser übergossen, das Holz dehnt sich unweigerlich aus und so wurden die Steine richtig gehend aus ihren Bindungen im Fels, im Grundfelsen herausgesprengt. Das ist biblische Missionsarbeit. Menschen werden aus den Bindungen heraus befreit, indem sie den Messias, den Erlöser, kennenlernen. Das kann zum Beispiel Hauskreis sein oder irgendwie. Aber hier habe ich einen Stein fotografiert in Jerusalem, der wäre fast ein Tempelbaustein geworden. Sie sehen, der war vorbereitet. Und da ist auch die Vorbereitung für die Balken eingefügt, aber er wurde nie vollendet. In 1. Petrus 2, Vers 4 werden die an Jesus Christus Gläubigen als Baustein des Tempels beschrieben. Wie wird man ein Baustein des Tempels? Indem man Jesus Christus wirklich durch eine echte Umkehr als Retter annimmt. Aber es gibt Menschen, die sind fast bekehrt. Und meine Kinder haben mir beigebracht, wenn ich sage, das war ja wirklich fast, dann sagen die, Papa, fast ist überhaupt nicht. Und das stimmt. Fast, aber überhaupt nicht. Es gibt Menschen, die kommen ganz nah, aber nicht hin. Nun gehen wir noch in den rabbinischen Tunnel hinunter und da sehen wir diese riesigen Bausteine, die man da entdeckt hat. Den größten, sein Gewicht 578 Tonnen etwa, 13,7 Meter Länge, Höhe 3,5, Breite 4,6. Und er wurde da aufgesetzt auf eine bestehende Lage, sehen Sie. Diese zwei Jungs zeigen Anfang und Ende des Fels, des Steines an. Ja, da fragt man sich, wie haben die das vom Steinbruch hingebracht? Mit Rollblöcken, riesigen Ochsenzügen, Flaschenzügen. Man fragt sich manchmal, wie kann man schwere Jungs in die Kirche, in die Gemeinde integrieren? Das ist die Frage hier, ja? Aber die haben es geschafft. Man hat vor einigen Jahren dieses Ossuarium, eine Art Sarg, gefunden. Und da steht aramäisch drauf, Simon Banai Hechla. Simon, Erbauer des Tempels. Man kannte früher keinen Simon. Jetzt weiß man etwas. Er hat den Tempel nicht zerstört, sondern das war ein Mann, der ganz entscheidend am zweiten Tempel gebaut hat. Ich habe mir überlegt, was soll einmal auf meinem Grabstein stehen? Ist ja gut, wenn man zu Lebzeiten sich über den Grabstein Gedanken macht, oder? Man muss den Tod konfrontieren, während man lebt. Ja, wenn da jemand stehen würde, Simon, Zerstörer des Tempels. Sehr schlimm. Alles andere, wir wissen nicht, was Simon alles konnte oder was er nicht konnte. Ist auch gar nicht wichtig. Ist nur wichtig zu wissen, er hat am Haus Gottes gebaut. Und das möchte ich auch. Wenn Gott mir dieses Zeugnis einmal geben kann, oder auch Ihnen. Simon hat am Haus Gottes aufgebaut. Und so schließe ich. Jesus Christus hat gesagt in der Bergpredigt, Matthäus 5, Vers 14, ihr seid das Licht der Welt. Er, der Messias, ist nicht mehr da, aber die, die ihm nachfolgen, sollen heute das Licht sein, das dieses Licht des Tempels verbreiten in einer finsteren Welt. Danke fürs lange Zuhören.